Turi, Freitag Nachmittag. Die Staatsanwaltschaft fährt eine völlig neue Strategie.
Ja, sie hat uns Plädoyer verdankenswerterweise zugestellt. Ich finde das super.
Privileg von Medienberichterstatter. Wir haben es nach dem Verlesen sofort bekommen. Und können darum, obwohl wir gestern haben müssen mit Abwesenheit glänzen aufgrund von unserem Zweitberuf.
Ja.
Können wir jetzt darüber erzählen.
Wir versuchen da unser normales Leben zu jonglieren, neben dieser spannenden Prozessbegleitung.
Und vielleicht zuerst ein paar nackte Zahlen rein.
126 Seiten hat das Plädoyer gehabt.
293 Absätze haben wir gezählt.
Wir sehen 400 Fußnoten. Ist das der normale Rahmen von einem Plädoyer von der Staatsanwaltschaft?
Ja, natürlich nicht. Und immerhin sind sehr viele Beschuldigte, wenn man dann vergleicht, wie viel die beschuldigten Personen ja angekündigt haben zu plädieren, ist das natürlich extrem lang und viel, aber es steht im richtigen Verhältnis zu dem, was die beschuldigten Personen zu sagen haben.
Was ist, zum gerade einen Schluss gumpen, was ist am Ende die klare Forderung?
Ja, die tiefe Strafe für die Hauptbeschuldigten.
Also in der ersten Instanz, ja. Man hat die erste Instanz stark kritisiert.
Genau, also man hat für beide Hauptbeschuldigten nach wie vor 6 Jahre Freiheitsstrafe.
Und auch für alle weiteren Mitbeschuldigten höhere Strafen.
Und natürlich massives Abschöpfen von den nach wie vor gesperrten Vermögenswerten.
Mhm. Jetzt lass uns doch schnell anschauen, wie die Staatsanwaltschaft zu diesen Schlussfolgerungen kommt. Wie ist das Plädoyer aufgebaut?
Sie machen eine Einleitung und eine Art des Leitmotiv, oder es geht um Missbrauch von Vertrauen.
Genau, sie haben ihre Stellung für eigene Vorteile missbraucht. Dann kommt die Präzisierung der Anträge, also einzelne Nebenpunkte werden zurückgezogen. Dann gibt es den speziellen Umstand, dass ja der Peter Wüst nach dem erstinstanzlichen Urteil verstorben ist. Dort verlangen sie 12,6 Millionen Franken aus dem Nachlass.
Genau, und am Schluss machen sie dann so wieder nochmal abschliessende Bemerkungen und machen dann eine Art des Fazit. Oder? Angefangen hat es vielleicht einfach, dass man so ein bisschen das Feeling hat, oder? Wirtschaft funktioniert nur, solange Vertrauen besteht. Vor allem das Vertrauen darauf, dass diejenigen, denen im Unternehmen Verantwortung übertragen wird, die Interessen der Gesellschaften über ihre eigenen Stellen und ihre Positionen nicht zum eigenen Vorteil ausnutzen. Das ist der erste Satz vom Plädoyer.
Satz ist ein gutes Stichwort. Wie findest du den Ton insgesamt? Also ich finde, für einen komplexen Wirtschaftsstraffall ist das eine relativ klare Sprache. In der rechtlichen Teil wird es natürlich dann sehr dicht. Und der Ton ist teilweise dann aber doch sehr scharf.
Ja, und so, wenn man das durchscrollt und sich an gewissen Stellen einliest, es sind kurze Sätze. Schachtelsätze findet man nicht. Die haben sich das sicher, wie man es machen sollte, laut vorgelesen. Ich nehme an, das hat einen guten Rhythmus gehabt und durch kurze Sätze kommst du auch in einen guten Rhythmus rein.
Speziell ist dann auch noch, dass auf Seiten 31 und 32 haben sie Geldflüsse haben sie dann als Dreieck dargestellt. Das ist auch nicht etwas, wo man oft sieht, dass die Staatsanwaltschaft mit Bildern schafft.
Genau, das ist ein altes Flussdiagramm, um es ein bisschen zu simplifizieren.
Aber das sind so Sachen, wo man sich dran heben kann als Leser.
Genau. Aber in dem ist natürlich das Bemühen drin, einen komplexen Sachverhalt versuchen zu vereinfachen, ohne dass der Vorwurf verloren geht.
Genau. Ich verstehe, dass Sie sehr gründlich arbeiten wollten. Aber hinter dieser Gründlichkeit liegt natürlich immer Gefahr, dass dann die einzelne Kernthese von lauter Bäumen verloren geht. Also dass da der Wald dann wirklich auch stehen bleibt am Schluss, das ist dann halt die grosse Schwierigkeit bei derart umfangreichen Plädoyers.
Dann der Klassiker, es geht dann um den Sachverhalt, dann um die rechtliche Würdigung, also entsprechend aufgebaut, wie auch ein Urteil folgt. Mhm.
Das ist auch das Herzstück natürlich von so einem Plädoyer. Dann springt man in die Strafzumessung.
Die ist relativ kurz. Strafzumessung. Ein paar wenige Seiten, das stört mich oft ein bisschen. Da geht es um langen Freiheitsentzug und da spielt man wirklich den Böll eigentlich am Gericht zurück. Und ich wünschte mir ab und an, dass sich ja, die Staatsanwaltschaft dort auch ein bisschen intensiver damit befasst, statt da einfach das Abladen am Gericht.
Ja, und ist auch, wenn du eine so eine hohe Strafe forderst, ist auch zu fordern, aber ich rede jetzt nicht von dem Plädoyer, sondern generell, dass du das auch klar begründest. Also wie kommst du auf die Zahl, was tust du zu seinen Gunsten berücksichtigen, was zu seinen Ungunsten und wie setzt sich das zusammen? Und wirklich auf den Mensch bezogen, nicht irgendwelche Textbausteine.
Und das Plädoyer hat natürlich auch ein gewisses Spannungsfeld, wenn es hat Teilfreisprüche gegeben, es hat nach Ansicht von der Staatsanwaltschaft eine milde Strafe gegeben. Und somit musst du irgendwie einerseits musst du das vorinstanzliche Urteil loben, stützen, schützen. Und andererseits musst du es aber auch kritisieren. Es ist nie, auf dieser Klaviatur spielen ist nie einfach.
Dann geht es weiter mit der Vermögenseinziehung und nachher zum Schluss.
Genau, beim Sachverhalt dann, haben die privaten Auslagen wenig Raum genommen, auch bei der Staatsanwaltschaft. Also von Seite 9 bis 18 von eben rund 126 Seiten finde ich jetzt noch gut, hat man das ein bisschen auch richtig, auch vom Umfang her richtig
gewichtet.
Richtig, genau.
Da ist natürlich in der Öffentlichkeit ein bisschen ein falsches Bild entstanden, weil die Medien dort viel umfassender berichtet haben, als der eigentliche Vorwurf hergibt.
Genau, Clickbait machst du mit.
Genau.
Rotlicht und mit versteckten Transaktionen.
In der Quintessenz hat der Staatsanwalt gesagt, wer private Reisen mit der Firmenkarte zahlt, erkennt das Risiko, dass am Ende die Firma dafür zahlt und wer dann nicht für korrekte Verbuchung sorgt, nimmt zumindest in Kauf, dass dann da der Falsch zahlt. Wichtig und auch bei der Gabarett-Psyche ist da die fehlende Transparenz betont worden.
Viel grösser Teil hat natürlich das Stichwort Schattenbeteiligung eingenommen, dort haben sie eine Art wie ein gemeinsames Modell formuliert.
Das finde ich noch einen guten Move, oder? Dass man quasi sagt, hey, die haben immer wieder das Gleiche. Die haben einmal entdeckt, dass das Modell funktioniert und haben dann immer wieder über neue Transaktionen das gleiche Modell geleitet.
Genau, also sie haben eine Art Grundstruktur von diesen Transaktionssachverhalten dargelegt und dann haben sie noch die ganze Retrozessionsschaden und dann haben sie es wirklich unterlegt mit ganz vielen Bundesgerichtsentscheiden und sind da wirklich, dort sind sie richtig eingetaucht.
Genau, ich tue es ganz schnell auf den Punkt bringen. Vinzenz und Jack Stocker sind auf der Käuferseite, haben das Interesse von Raiffeisen, Adun oder Cashgate vertreten. Gleichzeitig sind sie heimlich aber auch auf der Verkäuferseite beteiligt gewesen. Also sie sind quasi an beiden Seiten vom Tisch gesessen. Und da ist jetzt der Standpunkt von der Staatsanwaltschaft. Die Käuferin bezahlt den Kaufpreis, der Verkäufer erhält das Geld. Ein Teil davon ist dann zum Vinzenz und dem Stocker geflossen. Und der Rückfluss sei wirtschaftlich eine Preisreduktion. Wenn sie nicht hätten müssen, einen Teil vom Kaufpreis weitergeben, hätten sie sich natürlich auch mit einem tieferen Preis begnügt. Und eben die Reduktion, der Unterschied, hätte den Käufer zugestanden. Und insofern hätten die dann eben Vinzenz und Schocker, dass wir so offenlegen und rausgeben. Und indem sie eben geschwiegen haben, sei ihre Arbeitgeber im Irrtum gewesen und haben die Ansprüche nicht geltend gemacht. Und dort hinein sieht die Staatsanwaltschaft einen Betrug durch Unterlassung.
Auch sie berufen sich in diesem Zusammenhang auf das Urteil, das jetzt im Juni 2026 mit dem angestellten Rechtsanwalt ergangen ist. Die Gegenseite, also die beschuldigte Seite, wird das auch machen und das wird jetzt spannend sein. Wenn man da eher folgt, oder? Das kann man durchaus diskutieren, weil ob die Arglist übertragbar ist, die Arglistprüfung. Spannend ist auch, was dort zu der ganzen Verjährungssache gesagt worden ist. Das wird dann bei den Beschuldigten mehr ein Thema sein. Aber wir können es da mal bemerken, also die 6b-762024 wird jetzt sicher schon mal von der Staatsanwaltschaft prominent adressiert.
Wir haben ja auch vorgestern eine spannende Diskussion mit dem Lorenz Erni gehabt, ohne jetzt sein Plädoyer vorwegnehmen, wo er uns ihn genau erklärt hat, warum das eben nicht so einschlägig war für den konkreten Fall. Das wird super spannend gewesen, dann ihn zu hören.
Duri, ich möchte beliebt machen und beantragen, dass man das am Freitagnachmittag, Hitze, Wochenende in Sicht, die einzelnen Vorwürfe nicht nochmal durchdeklinieren.
Ja, wir haben jetzt den Grundmodus operandi, der vorgeworfen wird, schnell durchbesprochen. Lass uns aber den rechtlichen Hebel noch schnell anschauen. Also erstens, Vinzenz Stocker hat eine besondere Treuepflicht gegenüber den Käuferinnen, ihren Arbeitgeberinnen. Zweitens,
Sie haben verdeckte Vorteile aus dem Umfeld von der Verkäuferseite bekommen.
Und diese Vorteile sind nach Ansicht von der Staatsanwaltschaft in Wahrheit preisnachlässig zugunsten von der Käuferinnen.
Und Vinzenz Stocker hätte eben die Preisnachlässe bzw. die Zahlungen müssen offenlegen und rausgeben.
Und weil sie geschwiegen haben ihre Arbeitgeberinnen, ihre Unternehmen die Ansprüche nicht geltend gemacht. Und aus dem Interessenkonflikt wird so eine Täuschung durchschwiegen.
Genau.
Und aus Täuschung wird Betrug und aus der Wiederholung wird dann ein gewerbsmäßiger Betrug.
Genau, und aus dem, was verdient haben, der sogenannte Deliktserlös, aus dem folgt dann die Ziege, was zurückwenden. Meine Einschätzung so aus der Vogelperspektive ist, sie versuchen das zwar sehr umfangreich, aber schlussendlich in einer möglichst in einer einfachen Botschaft herzuleiten und am Gericht mit die Beratung zu geben. Also die Käuferin zahlt, Verkäufer kommen Geld über und ein Teil von dem Kauferlös fliegt zurück an diejenigen, die auf beiden Seiten auf dem Tisch der Verhandlungen gesessen sind. Und das könne nicht sein und begründet das sehr dicht mit Rechtsprechung, mit komplexen und anforderungsreichen rechtlichen Überlegungen, die sie eben versuchen, ich wiederhole mich, zu simplifizieren.
Genau, und dort liegt allenfalls der Krux, oder wie immer im Detail, weil da werden unterschiedliche Beteiligungsmodelle wie klassische Kickbacks behandelt und da langfristige Beteiligungen, das bindet ja auch Kapital, hat Risiko, Beratung oder Aufbauarbeiten, das spielt ja alles auch eine Rolle. Also ganz so einfach ist ja dann am Ende vom Tag nicht.
Oder man sieht schon, also ich meine, es ist weniger der Sachverhalt. Das ist ja massiv ermittelt worden, ganz viele Dokumente sind abgeschöpft worden. Da gibt es weniger Diskussionen als im Rechtlichen. Also der rechtliche Diskurs und die rechtliche Auseinandersetzung überwiegt da und der Fall wird eher rechtlich gewonnen oder geht verloren auf Seite der Staatsanwaltschaft, als dass man es mit Beweisen, was lässt sich beweisen, was lässt sich nicht beweisen, mit inneren Sachverhalten muss argumentieren.
Das mag jetzt so scheinen, ich sehe das gleich wie du, aber wir haben da ein bisschen gar weniger Aktenkenntnis, um das wirklich abschliessend zu beurteilen, weil wir haben ja dann doch den Eindruck gehabt, da wird sehr fundiert, auf grosser Aktenkenntnis basierend argumentiert. Wir haben dann aber die ein oder andere Stimme gehört, die sagt, also so gut sagt jetzt die Aktenkenntnis doch nicht. Wir sind also dann gespannt, was da am Ende vom Tag rauskommt.
Oder wenn man dann noch kurz die Medienberichterstattung gehört zu dem Plädoyer, ist es natürlich gerade so, jetzt sind die Beschuldigten Defensive, oder? Wie können sie jetzt aus dem wieder raus? Es wird dann fast so ein bisschen ein Fight und es wird überlegt, ja. Und das ist halt so, immer das Letzte, was man gehört hat, das beeindruckt am meisten, so ein bisschen, also jetzt für die Medien, wie der Trump. Der Trump ist immer das, was er das Letzte gehört hat, überzeugt ihn am meisten. Und das ist jetzt halt, das hat jetzt halt ein gewisses Gewicht gehabt. Aber die Staatsanwaltschaft kommt zuerst, oder? Und das Privileg von der beschuldigten Person ist jetzt eben da, dass sie jetzt können auf das antworten und ihre eigene Geschichte bringen.
Es ist genau wie du sagst. Ich habe gestern von verschiedenen Medien Kontaktaufnahmen gehabt und alle haben etwas Gleiches gefragt. Was muss jetzt der Lorenz Erni vorkriegen? Was muss er jetzt machen? Und ich habe dann für mich gedacht, ja, also, der hätte sicher alles antizipiert. Da ist jetzt nichts Überraschendes gekommen. Der wird gut geschlafen haben.
Genau.